Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was Unternehmen mit Flugzeugen gemeinsam haben? Ich auch nicht. Aber für meinen heutigen Gesprächspartner ist völlig klar, dass es sowohl in Führungsetagen als auch im Cockpit auf gute Kommunikation ankommt, um Unfälle zu vermeiden. Angefangen hat alles damit, dass Peter Brandl als kleiner Junge am Flugplatz stand, den Fliegern hinterher schaute und davon träumte, später einmal im Cockpit zu sitzen. Als er mit 14 Jahren das Segelfliegen begann, wies ihn ein Arzt auf seine Brille hin. Ein Pilot, der eine Brille trägt, das geht nicht. Peter Brandl glaubte ihm. Warum er seinen Kindheitstraum doch wieder ausgraben konnte, was wir gegen Flugangst und Lampenfieber unternehmen können und wie er sich als Präsident der German Speakers Association, dem Berufsverband für professionelle Redner, auf eine Keynote vorbereitet, das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du an Bord bist.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wenn du dir die Unfälle anschaust, warum das passiert ist und dann dir dann manchmal sagst, shit, genau das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, dann toucht dich das irgendwie auch nochmal. Selbst mit DAX-Vorständen, also mit so richtigen Alpha-Tierchen, dem kann ich sagen, ist ja gut und schön, dass du das so machst, dass du es für richtig hältst, aber wenn du es im Cockpit machst, bist du danach tot. Wenn du dir mal vorstellst, was Lampenfieber für ein Gefühl ist, ja, was das in dir eigentlich macht, und wenn du dieses Gefühl mal vergleichst mit Verliebtsein, dann wirst du merken, dass die körperliche Repräsentation, also das, was eigentlich im Körper gerade passiert, genau das gleiche ist.
Peter, ich freue mich, dass ich in deinem Büro sein darf.
Schön, dass du gekommen bist.
Und würde das Gespräch gerne mit einem kleinen Steckbrief beginnen.
Jupp.
Dein Name?
Peter Brandl.
Dein Alter?
50. Hilft nichts, aber ist so.
Deine Heimat?
Meine Heimat? Das ist relativ schwer zu sagen, weil ich nicht so... Ich bin unwahrscheinlich gerne unterwegs. Ich habe aber auch gerne so eine Basis. Und im Moment ist meine Basis hier in Berlin.
Deine Geschwister?
Ich habe einige Geschwister, aber auch ich habe eine relativ ungewöhnliche Familiengeschichte. Ich habe insgesamt 5 Geschwister. Wir haben alle unsere eigenen Mutter, bis auf meinen Bruder, der hatte seinen eigenen Vater.
Das klingt sehr kreativ.
Kann ich nichts dafür.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild, das ist auch eine ganz heikle Frage. Ich habe ein paar verschiedene Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen. Das kommt immer darauf an, welchen Bereich. Wenn du mich jetzt nach einem fragst, dann würde ich sagen, mein Vorbild sind kleine Kinder.
Weil?
Weil die so eine extrem unbekümmerte Art haben, an Dinge ranzugehen. Und vor allen Dingen, weil es denen ziemlich egal ist, ob sie jetzt Erfolg haben oder nicht. Also wenn ein kleines Kind auf die Nase fliegt, dann steht es auf und macht das Gleiche weiter. Und so diese spielerische Art, an Dinge ranzugehen, auch an Schwierigkeiten ranzugehen. Guck mal, es sind so riesig komplexe Sachen wie Sprechen lernen oder Laufen lernen. Da können wir doch alles, was wir jetzt lernen, gegen das, was wir als Kinder gelernt haben. Und die Kiddies, die machen das so unbekümmert und das finde ich einfach cool. Also ich würde mir da ab und zu mal wünschen, dass ich oder dass wir alle so ein bisschen mehr so diese kindliche Herangehensweise haben.
Ich wohne in Düsseldorf über einem Kindergarten. Mhm. Das hat mich, als ich nach der Wohnung gesucht habe, auch überhaupt nicht abgeschreckt, weil ich Kinder sehr mag. Und ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal am Fenster stehe und den Kindern beim Spielen beobachte, ja. beim Spielen zuschaue und es faszinierend finde, wie die miteinander spielen.
Ja.
Und denke mir dann aber auch, okay, wenn mich jetzt einer dabei beobachtet, was denkt der wohl, wenn ich den Kindern zugucke?
Das ist auch so ein bisschen krank irgendwie, dass wir jetzt gerade, ne, inzwischen als Männer in einer Gesellschaft leben, wo du allen Ernstes dir solche Fragen stellst.
Ja, das stimmt.
Gut, hat aber seine Gründe. Aber wirklich so, wie du sagst, wenn du ein Kind dabei beobachtest, wie die völlig alles um sich rum vergessen und damit irgendetwas beschäftigt sind, wo wir als Erwachsene sagen, das ist völlig sinnlos.
Ja. Ja.
Und das, ich halt das, also warum eigentlich? Also das würde ich mir ab und zu mal ein bisschen wünschen, da wieder so ein bisschen, ja, kindliche Offenheit in die Dinge reinzubringen.
Lassen wir die kindliche Offenheit hinter uns und kommen ins Erwachsenenalter. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar.
Ja.
Was willst du trinken?
Rotwein.
Und nehmen wir an, ich komme dazu. Ich würde einen Gin Tonic trinken.
Mhm. Oh, okay.
Und wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ich unterhalte mich Oder ich fange andersrum an. Das, was mich immer interessiert, ist, was Menschen bewegt, warum ein Mensch etwas macht. Ja? Also, ich finde das immer, dass es natürlich, wenn du jetzt zufällig auch Pilot wärst und wir da sehr, sehr ähnlich wären, klar, dann haben wir gemeinsame Stories, das ist auch alles lustig. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, Menschen kennenzulernen, die eben komplett anders sind als ich. Also die irgendwas komplett anderes machen. Und ich muss das nicht gut finden, ich muss das auch nicht selber machen. Aber ich finde es faszinierend, was diesen anderen Menschen daran fasziniert. Also zum Beispiel, ich hatte mal in einem Seminar vor Jahren einen Bundesliga-Minigolfer. Es gibt tatsächlich eine Bundesliga für Minigolf. Das wusste ich bis dahin nicht. Ich habe auch nach der Begegnung mit diesem Menschen nicht angefangen, professionell Minigolf zu spielen. Aber ich finde es halt hochfaszinierend, wenn ich mit so jemandem unterhältst und die fangen dann an, wirklich darüber zu erzählen, warum die das so cool finden. Das finde ich einfach hochinteressant. Also da was von anderen Menschen mitzubekommen, was mir halt völlig fremd ist.
Das geht mir genauso und deswegen würde ich dich wahrscheinlich auch sehr schnell fragen, sag mal, Peter, du scheinst ja ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
Das Einzige, was ich kann, also ich halte Vorträge, ich rede, ich schreibe Bücher und ich halte Vorträge. Das ist das, was ich beruflich mache. Und das ist auch ganz spannend. Diese Berufsbezeichnung, die gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht. Es gibt bloß eine englische, Professional Speaker. Und lustigerweise, wenn ich in Amerika unterwegs bin, in Amerika weiß jeder, was das ist. Also ein Taxifahrer, ja, oder wenn du zum Friseur gehst, die wissen, was ein Professional Speaker ist. Ja, wenn sie dich fragen, was machst du beruflich, sagen Professional, something like Brian Tracy or Anthony Robbins, was natürlich relativ cool ist. Hier in Deutschland weiß das kaum jemand, was das ist. Und wenn sie es wissen, dann kommen sie mit so wirklich blöden Sprüchen ums Eck. Ja, ist das ein Lautsprecher? Ey, bitte, geh zurück, Englisch 5. Klasse, übersetzt den Begriff erstmal richtig. Ein Professional Speaker ist jemand, der über ein Thema redet, nicht von sich behauptet, der zu sein, der am meisten darüber weiß. Also ich bin als Professional Speaker nicht der, ich sollte mein Thema kennen und sollte viel darüber wissen, aber ich muss nicht der beste Experte in dem Feld sein, weil die besten Experten sind häufig so, dass sie ihre Botschaft nicht wirklich rüberbringen können. Ja, und so diese Stellschraube dazwischen, die füllt ein guter Professional Speaker aus. Und das ist das, was ich mache.
Wie erklärst du dir, dass das in Deutschland nicht so verbreitet ist?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass tatsächlich einfach so dieses ganze Thema in Deutschland wesentlich später losging. Also das ging hier bei uns los, als ich angefangen habe, Speaking. Also Training mache ich ja schon wesentlich länger, das mache ich seit fast 25 Jahren. Intensiv Speaking mache ich seit um die 10 Jahre. Da war es tatsächlich so, da gab es, in diesen letzten 10 Jahren hat sich der Markt langsam entwickelt. Das ist aber nochmal das sehr, sehr weit weg von dem, was es in Amerika ist zum Beispiel. Das ist das eine, also so der Zeitversatz. Das zweite ist, dass wir gerade in Deutschland eine Kultur haben, die ich auch so häufig echt anstrengend finde. Wir sind so diese Überskeptiker. Ja? Also es ist tatsächlich so, wenn ich häufig in Deutschland irgendwo eingeladen werde von einem Unternehmen, einen Vortrag zu halten oder einen Workshop, dann habe ich wirklich, die Leute sitzen häufig so ganz verschlossen dann vor mir, ja, so richtig abwehrende Körperhaltung und strahlen so mit jeder Pore ihres Körpers diesen Gedanken aus, was will denn der Depp mir jetzt schon wieder erzählen? Ja? Mhm. Und du hast ganz häufig erstmal diesen Punkt, wo die Leute so in einer völligen Skepsis-Haltung sind und du musst erstmal beweisen, dass das, was du erzählst, was gut ist. Das ist in Amerika komplett anders. Also aus meiner Erfahrung, zumindest was ich dort erlebt habe, wenn ich dort geredet habe. In Deutschland ist es, wenn ich mich in Deutschland hinstelle und nur so einen Satz sagen würde, wie du kannst deinen Erfolg selber beeinflussen, was auch immer Erfolg für dich ist. Du hast es in der Hand, dein Leben zu verändern. Wenn ich das nur einen Satz, von dem ich 100% überzeugt bin. Wenn ich das in Deutschland irgendwo zum Beispiel bei Facebook poste, habe ich garantiert 20 oder 30 Kommentare drunter. Das geht gar nicht, es gibt so viele, die können es nicht, bla 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 bla. Ja, das natürlich, es gibt viele Menschen, die können es tatsächlich nicht. Es gibt Menschen, die haben Schicksal, alles klar. Aber wir sind hier einfach irgendwie, ich weiß es nicht, wir sind in so einer Kultur drinne, dass immer erstmal alles geht nicht, geht nicht, geht nicht geredet wird. Mhm. Das halte ich für verständlich auf der einen Seite, aber hochproblematisch, wenn ich in die Zukunft denke. Weil wenn wir mit dem Mindset tatsächlich in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wollen, das können wir knicken. Wir werden jetzt schon abgehängt auf weiter Flur.
Was sind denn so dann deine besten oder wirksamsten Icebreaker in so einer Situation? Wenn du auf die Bühne kommst und merkst, okay, jetzt kommt hier mal eine kalte Front auf mich zu. Was hast du gelernt in den Jahren? Was sind so deine Tricks, um das Eis zu brechen?
Also das Erste ist tatsächlich, ich spiele mich nicht mehr als Experte auf. Ja, ich stelle mich nicht mehr auf eine Bühne, sei es in einem Seminarraum oder sei es eine große Bühne, und tu so, als würde ich das alles können, was ich erzähle. Weil ganz, ganz viel, was ich erzähle, gerade Kommunikation ist ja so mein Kommunikation, Interaktion zwischen Menschen, das ist ja so mein primäres Thema. Da ist es nicht so, dass ich nie Konflikte hätte. Natürlich, meine Frau und ich, wir streiten uns auch. Ja? Und mir gelingt auch mal was nicht. Und ganz viel von dem, was ich erzähle, kommt letztendlich aus so einer eigenen Erfahrung raus. Und das ist eine Nummer, die ich gelernt habe. Von dem Moment, wo ich aufgehört habe, so zu tun, als würde ich das alles können, bin ich wesentlich besser geworden. Das nehmen die Leute wesentlich näher an. Ich habe auch auf, und das ist, glaube ich, das Nächste, der zweite Punkt, das ist extrem wichtig. Ganz, ganz viele Trainer, Trainerinnen, Speaker, Speakerinnen erlebe ich als nicht wirklich authentisch. Die schreiben zwar alle, Authentizität ist wichtig auf ihre Folien, aber irgendwie habe ich trotzdem noch das Gefühl, da vorne steht ein schlechter Schauspieler oder eine schlechte Schauspielerin. Weil sie irgendwie, weiß ich nicht, das sind dann so einstudierte Vorträge, so einstudierte Posen auch, ja. Das ist ja alles nicht authentisch. Und wenn du mir eine Rolle vorspielst, warum sollte ich dir glauben? Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, was ich benutze. Ich benutze ja diese Metapher der Fliegerei. Also diesen einen Ausflug mal meines Lebens in die Luftfahrt. Und wenn ich Dinge in dieser Fliegerei-Metapher erzähle, gelingt es mir darüber, Menschen ganz anders zu erreichen. Also bestimmte Dinge aus der Kommunikationspsychologie zum Beispiel. Wenn ich dir jetzt, weiß ich nicht, Eisbergmodell oder Schulz von Thun oder irgend sowas, wenn ich das in einem bestimmten Kreis erzähle, dann sagen die mir alle, bleib mal fort damit. Ja, weil das haben sie alle schon tausendmal gehört und sie können es nicht mehr hören. Wenn ich das aber in dieser Fliegermetapher erzähle, ja, wenn ich das selbst mit DAX-Vorständen, also mit so richtigen Alpha-Tierchen, dem kann ich sagen, ist ja gut und schön, dass du das so machst, dass du es für richtig hältst, aber wenn du das im Cockpit machst, bist du danach tot. Ja, das ist eine Sprache, die Leute irgendwie verstehen. Ja. Ja. Und dadurch komme ich an die, und deswegen benutze ich diese Metapher sehr, sehr gerne, weil das einfach so eine Geschichte ist, so ein Bild können wir beide draufschauen, müssen uns nicht mehr drüber streiten, aber deswegen manchmal auch Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Ja, das ist halt eine unglaublich mächtige und wirksame Bildsprache. Ne? Mhm. Jeder kennt es. Jeder kennt auch irgendwie so das Gefühl, okay, ich habe irgendwie mal Angst im Flugzeug, ja. Und jeder kann sich damit identifizieren.
Das Schöne ist, beim Fliegen ist es gleichzeitig noch sexy. Also es
genau.
ist, ja.
Richtig.
Aber es gibt wahnsinnig viele, das Fliegen ist halt meine Metapher, da kann ich halt was dazu sagen, weil es auch meine Historie ist. Es gibt wahnsinnig viele andere Geschichten.
Ja.
Ja, indem er seine Inhalte packen kann. Du hast ja im Vorgespräch mir von dir auch ein paar Sachen erzählt. Das ginge genauso. Also das ist einfach, da kann sich jeder überlegen, was ist denn meine Story, was sind so meine Lessons learned in meinem Leben und was hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das kann auch eine Reise gewesen sein oder was auch immer. Ja. Und über diese Metapher, ja, die Botschaften vermitteln.
Mhm. Ja, du hast es ja schon selbst angesprochen, dass du hast es irgendwie einen kurzen Ausflug in die Fliegerei genannt, das ist aber ein bisschen untertrieben, muss ich sagen. Weil einfach so wird man jetzt ja nicht Pilot.
Nee.
Du hast Bücher geschrieben, sehr erfolgreiche Bücher, und das, worüber wir auch schon jetzt reden, du bist Vortragsredner, Keynote-Speaker, Professional-Speaker, wie auch immer wir es nennen wollen. Und auch aktuell der Präsident der German Speakers Association.
Ja.
Das ist ja so der größte Verband, glaube ich, im deutschsprachigen
genau,
Raum oder in Europa.
Das ist sogar weltweit der zweitgrößte.
Okay.
Also es gibt die National Speakers Association, das ist der amerikanische Rednerverband. Das ist praktisch so, du kannst jetzt sagen Schwester- oder Mutterorganisation, wie auch immer. Und die sind ein ganzes Stück größer als die GSA. Aber danach kommt direkt die German Speakers Association, ist weltweit der zweitgrößte Verband von Rednern und Rednerinnen.
Okay. Du überträgst, das ist ja das, was du gerade auch schon angesprochen hast, du überträgst ja deine Erfahrungen aus der Luftfahrt auf den Unternehmensalltag.
Ja.
Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo dir das bewusst geworden ist, dass es diese Parallele gibt.
Also, lass mich da so einen Satz nochmal ausholen. Wie bin ich überhaupt zu der Fliegerei gekommen? Weil das ist ja so, ganz häufig kriege ich so die Frage, ja, wie passiert das, dass man vom Piloten zum Trainer oder zum Speaker wird? Bei mir war es eigentlich genau andersrum. Also ich wollte schon immer fliegen. Ich war einer von diesen klischeehaften kleinen Jungen, die am Flugplatz gestanden waren und den Flieger nachgeschaut. Das wollte ich immer machen. Dann habe ich mit 14 Segelfliegen angefangen und habe damals einem Fliegerarzt geglaubt, der mir gesagt hat, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille trägst. Ja, ich war damals 14. Der Typ war wesentlich älter, Hierarchie irgendwo. Es gab für mich keinen Grund, damals dem nicht zu glauben. Also habe ich diesen Traum beerdigt und habe erstmal was anderes gemacht, Schule fertig gemacht, studiert, meine Firma, mein Trainingsunternehmen gegründet, ja. Und habe dieses Trainingsunternehmen dann auch relativ schnell erfolgreich gemacht. Und als ich rausgefunden habe, dass dieser Fliegerarzt damals ein Vollidiot war, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, war ich schon Ende 30.
Krass.
Genau. Und das habe ich rausgefunden, als ich damals eben dann Privatpilotenlizenz gemacht habe. Und da hatte ich einen anderen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, also es gibt da natürlich bestimmte Dinge, es gibt da auch Grenzen, ja, was die Augen halt bringen müssen. Und sagt, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, wir müssen da ein paar Gutachten machen, aber wenn das alles läuft, kannst du freilich Pilot werden. Und das habe ich dann gehört und dann habe ich gesagt, ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, machst du das. Also dann habe ich es wirklich durchgezogen bis zur Linienpilotenlizenz. Bis Fluglehrer, bis wirklich Platz im Cockpit. Ich habe ja auch für eine Airline gearbeitet. Aber es gibt so Dinge im Leben, die willst du oder die musst du unbedingt mal machen. Und wenn du sie gemacht hast, ist auch irgendwie wieder gut. Also ich war dann in einem Cockpit gesessen und hatte ja parallel eine gut laufende Firma. Ja? Und war jetzt als junger, in Anführungsstrichen, also erfahrungsmäßig junger Co-Pilot in diesem Cockpit gesessen, habe mir überlegt, willst du jetzt wirklich die nächsten 30 Jahre jeden Tag um vier aufstehen, um fünf am Flughafen zu sein, um sechs loszufliegen? Habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich ja meine Linienpilotenkarriere relativ schnell wieder beendet, war dann noch eine Weile Fluglehrer. Was ich aber eben nach wie vor mache, und das finde ich ziemlich cool, ich gebe Seminare für Piloten. Also Berufspiloten, Linienpiloten müssen mindestens einmal pro Jahr ein Seminar machen, das heißt Crew Resource Management. Und vereinfacht gesprochen geht es in dem Seminar darum, warum ein Unfall passiert. Weil wenn was passiert, in 90% der Fälle liegt es am Menschen und nur ein bisschen mehr als 10% an der Technik. Und diesen Human Factor, den analysierst du da. Und das mache ich nach wie vor mit Piloten und finde es richtig lässig. Und jetzt komme ich dazu, deine eigentliche Frage zu beantworten. Wie ist dieser Switch entstanden? Ich habe irgendwann, das ist eine ganze Weile schon her, viele Jahre schon her, an einem Freitag und einem Samstag so ein Seminar für Piloten gemacht. Und da analysierst du wirklich Unfälle. Also da suchst du wirklich die Unfallberichte, gehst in die Unfallberichte rein und überlegst mit den Piloten, was ist da eigentlich genau passiert, warum ist es passiert, in welche von diesen Fallen können wir auch tappen und was können wir eben tun, dass uns das nicht passiert? Also, ja, musste schon Pilot sein, um das cool zu finden. Aber ich finde es halt super lässig, weil das genau meine beiden Themen, Psychologie und Cockpit, miteinander verbindet. Am Freitag, Samstag habe ich dieses Seminar für Piloten gemacht und Montag, Dienstag hatte ich ein Management-Training für eine Bank. Und ich habe irgendwie vergessen, umzuschalten. Also, ich war, weiß ich, urlaubsreif, keine Ahnung. Also, ich habe mir ausnahmsweise keine Gedanken gemacht, was ist da mein Publikum, wer sitzt da eigentlich vor mir, sondern bin einfach wirklich in dem Trott weitergefahren, den ich Freitag, Samstag gemacht habe. Und habe, egal mit was die Banker zu mir gekommen sind, ich habe den einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also egal mit was die gekommen sind, Führungsthemen, es war ein Management-Führungsseminar, ich habe das wirklich alles mit Unfallbeispielen belegt. Und die kamen nach 2 Tagen zu mir und sagen, ja Brandl, das war jetzt nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Weil so ein Management-Training mit über 5000 Toten hat man jetzt in der Form noch nicht. Aber haben sie gesagt, das hat immer gepasst. Ja, die Beispiele haben immer gepasst. Und da ist mir so klar geworden, dass du das wirklich übertragen kannst. Weil ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert und ein Unternehmen oder ein Team wird auch von Menschen gesteuert. Und in der Aviatik hast du sehr gute Forschung, ja, weil wir seit 40 Jahren mit einer profunden Datenbasis über diese Flugdatenschreibung Cockpit Voice Recorder wirklich analysieren können, warum, und zwar genau ist was passiert, ohne Interpretationen und ohne unterschiedliche Sichtweisen, sondern wir können es wirklich nachvollziehen. Und es geht um Menschen, deswegen kannst du das eine super das andere übertragen. Das war dann so die Geburtsstunde.
Also da sind ja ganz viele faszinierende Dinge dabei. Was ich unglaublich spannend finde, ist, dass das dein Kindheitstraum war, der dir aufgrund einer Aussage sozusagen genommen wurde oder den du dir hast nehmen lassen, wo ich mir jetzt so denke, okay, was wurde mir in meinem Leben alles gesagt? Und das andere ist, dann lebst du diesen Kindheitstraum, aber der Sinn des Kindheitstraums ist es gar nicht, ihn auszuleben, sondern ihn einfach gemacht zu haben, um danach andere Dinge zu machen.
Genau.
Weil es ist ja die inhaltliche Basis deiner heutigen Arbeit. Das finde ich total faszinierend.
Das ist tatsächlich so der Punkt. Also ich stelle mir manchmal so wenn ich jetzt hier in Berlin zum Beispiel die Straße langlaufe, schaue mir dann Menschen an Und dann stelle ich mir die Frage, sag mal, leben diese Menschen auch nur ansatzweise das Leben, das sie eigentlich gerne leben wollten? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier mit dem Ferrari durch Beverly Hills zu fahren, sondern ich meine einfach wirklich ist so diese Lebenssituation. Machst du einen Beruf, der dir ansatzweise Spaß macht? Also in jedem Beruf gibt es Tage, wo es dich ankotzt, klar. Ja, aber so grundsätzlich. Lebst du mit einem Menschen zusammen, mit dem du eigentlich auch in 10 oder 20 Jahren noch zusammen sein möchtest? Oder ist das kalte Grausen jeden Morgen, wenn du da warst? Ja? Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eben nicht das Leben leben, das sie eigentlich leben möchten. Das ist so das eine. Und ich habe auch häufig, dann kommen Leute nach einem Vortrag zu mir und sagen, ja Brandl, ich würde auch gerne einen Pilotenschein machen. Und dann sage ich, ja, warum machst du es dann nicht? Ja? Also wenn jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau irgendwie, weiß ich nicht, mit 30, vielleicht gerade geheiratet, gerade kleine Kinder, vielleicht gerade gebaut, wenn die dann sagen, es geht im Moment einfach nicht, weil ich die Kohle nicht habe. Okay, das kann ich nachvollziehen. Macht einen Sinn. Aber wenn die Leute dann irgendwie so alt sind wie ich und die sind gesettelt, die Kinder sind aus dem Haus, Haus ist abbezahlt oder zum großen Teil abbezahlt, da wäre einfach die Möglichkeit, sowas zu machen. Klar, Fliegen kostet Geld, aber jetzt auch nicht so, dass man das, wenn man einen vernünftigen Job hat, nicht irgendwie zusammen. Und die machen es nicht. Und es gibt so viele Sachen, wo die Leute zu mir sagen, ah, das würde ich gerne mal machen. Und ich sage, ja, dann mach's doch in Gottes Namen. Also auf was wartest du? Ja? Und das ist so der eine Punkt. Also wirklich diese Sachen, auf die man wirklich Bock hat, einfach zu tun. Und dann aber eben auch, das ist das zweite Phänomen, auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn halt da irgendwann so diese starke Emotion raus ist, es dann auch wieder zu lassen. Also bei mir im Fliegen war es, ich liebe Fliegen immer noch, ich fliege auch nach wie vor. Also ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst wieder so eine Musterberechnung für so ein Business-Chat machen. Also weil das ist so der, ich finde das einfach cool, Fliegen ist klasse. Ja? Aber ich muss das nicht mehr beruflich machen und nicht für Geld. Und dann merkst du halt, viele Menschen haben dann einen Traum verfolgt und da vielleicht auch wahnsinnig viel Energie rein investiert. Das ist beim Fliegen so eine ATPL, also so eine Linienpilotenlizenz, das kriegst du nicht geschenkt. Das kostet ein Schweinegeld.
Ja, was, 100.000 oder
ja,
was?
Ja, ne? So in der Größenordnung. Ja. Ja. Also ja, 80. Aber 80 ja. Bis 100. Ist ja auch wurscht. Aber es ist auch sehr, sehr aufwendig. Es ist wirklich, du musst echt richtig was dafür tun. Kriegst nicht einfach geschenkt. Und das glaube ich, kennen viele Menschen. Du hast jahrelang auf was hingearbeitet und plötzlich merkst du dann, das beschreiben ja auch ganz viele, dann plötzlich hatte ich's und dann bin ich in so eine Leere gefallen. Beschreiben ja ganz viele Menschen. Und das ist, glaube ich, häufig so dieses Ding, dass gar nicht so in meinem Fall dann dieses tatsächlich 20 oder 30 Jahre Linie fliegen, musste ich eingestehen, mir das war's eigentlich gar nicht, sondern ich wollte große Flugzeuge fliegen. Ich wollte einfach große Dinger fliegen. Ich wollte das machen. Und ich wollte vielleicht auch mir das selber beweisen, dass du das kannst. Ja, das sind vielleicht auch so Ego-Trips, die du noch hast. Ich habe mein Lateinlehrer damals, der war ja der Meinung, der hat zu mir wörtlich gesagt, Herr Brandl, ich bin der Meinung, dass Sie an einer weiterführenden Schule fehl am Platze sind. Also vielleicht sind das auch noch so kleine Nummern, wo du dann irgendwann sagst, boah, und euch zeige ich es, meine Freunde. Aber wenn du es denen gezeigt hast, gibt es ja jetzt eigentlich dann auch nicht zwangsläufig noch ein Grund, das jetzt ewig weiterzumachen. Und dann ist es, glaube ich, so, dass man dann einfach eine Entscheidung treffen muss und sagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Ich glaube, diese Entscheidungen, die sind zentral wichtig, weil eine Entscheidung macht immer was möglich und macht immer was unmöglich. Ja, das ist einfach so. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, ist das ja auch eine Entscheidung. Das hat ja auch Konsequenzen.
Genau. Ja.
Ja. Und das, glaube ich, machen sich die wenigsten bewusst.
Ja, Entscheidungen gibt es ja im Cockpit einige. Und das, was du machst, unter anderem ja auch in deinem Buch Crash-Kommunikation, du überträgst die Lehren aus diesen Flugzeugunfällen. Jetzt bin ich jemand, ich habe mir schon unzählige Dokumentationen über Flugzeugabstürze angeschaut bei YouTube und habe daraus gelernt, dass auch wenn es auf den ersten Blick makaber klingt, jeder Unfall rettet Menschenleben.
Ja, klar.
Weil aus jedem Unfall wird etwas gelernt und wird in Zukunft verhindert, dass dasselbe wieder passiert. Gibt es ein Flugzeugunglück, was dich persönlich nachhaltig berührt hat?
Du, da gibt es viele. Da gibt es viele. Weil wenn du dir die Unfälle anschaust, das sind ja am Ende des Tages auch immer Menschen. Ja, und natürlich, wenn du dir das Pilot anschaust, warum das passiert ist und dann dir dann manchmal sagt, shit, genau das habe ich auch schon mal gemacht. ja, dann toucht dich das irgendwie auch nochmal. Also es gibt ein paar Unfälle. Es gibt natürlich eine Sache, die mich, es gibt zwei Unfälle, wo auch die ganze Crew Resource Management und Psychologie nicht mehr weiterhilft. Das eine war der Concorde-Absturz, weil das war echt schlicht und einfach Shit happens. Das war, also wo man wirklich sagen muss, das war so eine beknackte Folge von blöden Umständen. Also in dem Moment, wo die über diesen Metallstreifen, der auf der Piste lag, drüber gerollt sind, waren die...
War nichts mehr zu machen.
Nichts mehr zu machen, weil die konnten nicht, also, aber da müsste ich dir jetzt genau erklären über die Aerodynamik von der Concorde und so weiter, das wird, glaube ich, zu weit führen.
Machen wir ein andermal.
Das ist eine andere Sache, die mich unglaublich berührt hat, war natürlich diese unglaublich unsägliche German Wings, ja, wie soll ich das nennen, das war ja kein Absturz, das war auch kein Unfall, sondern das war ein Massenmord, wo, und das ist vor allen Dingen deswegen so schwer, weil du in der Fliegerei so eine Sache lernst auch, und das ist so, geht in deine DNA über, du verlässt dich auf deine Kollegen und Kolleginnen. Also wir können diesen Job nicht machen, wenn wir uns nicht aufeinander verlassen. Also Kapitän, erster Offizier im Cockpit, Cabin Crew das Gleiche. Ich muss mich im Cockpit darauf verlassen, dass die hinten ihren Job machen, und die hinten müssen sich darauf verlassen, dass wir vorne. Also wir begeben uns ja praktisch in die Hände des anderen. Und wenn dann ein so ein Typ dieses Vertrauen völlig missbraucht, ja, und in meiner Augen hochgradig kriminell, um seine Ego-Trips da auszulegen. Und das war zum Beispiel auch in Tegel, als das passiert ist. Da war in Tegel lange wie nennt man das, Mahnwache, weiß ich, keine Ahnung. Aber da haben die Kerzen aufgestellt.
Gab's in Düsseldorf auch, ja.
Und da waren die Crews, ja, aber von den unterschiedlichsten Airlines. Da gab's auch so einen Spruch in Wings United, ja. Die Crews davor, das fand ich unglaublich berührend. Aus einer anderen Sicht heraus gibt es natürlich eine Reihe von Unfällen, wo man wirklich was draus gelernt hat. Ja, und das ist so diese typische, den du mit Sicherheit auch kennst. Das war dieser Teneriffa-Crash, die schlimmste zivile Luftfahrtkatastrophe.
Horror, ja.
Da hat man zum Beispiel draus gelernt, wie wichtig es ist, eine Kultur zu haben, wo auch Mitarbeiter, also auch rangniedere Mitarbeiter, widersprechen. Ja, gab noch eine Reihe anderer Unfälle in diese Richtung, das war so ein ganz wichtiger. Und da gibt es eine Reihe von Unfällen, wo man wirklich ganz klare Lektionen draus gezogen hat, die dann danach die Luftfahrt stark beeinflusst haben, die aber auch ein Management stark beeinflussen können.
Hast du schon mal so richtig Angst im Flugzeug gehabt?
Nö.
Wahnsinn. Also dazu vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem bescheidenen Leben. Ich bin 2007 mit Germanwings damals von London nach Köln geflogen und bin auch vorher schon viel geflogen, bin aber noch nie im Sturm geflogen und hatte das also überhaupt nicht auf der Rechnung. Es war in London ziemlich windig, und was ich nicht wusste, ist, dass in Köln Sturm ist. Mhm. Der Flieger kam auch schon sehr wackelig an und ich dachte mir, oh ja gut, wackelt ein bisschen. Also es war so turbulent, dass die keinerlei Service machen konnten. Das ist ja so für den allerletzten Fluggast dann auch verständlich. Okay, hier ist jetzt gerade mal ernst. Und die Maschine ging wirklich hoch, runter, links, rechts. Was ist London, Köln? Keine Ahnung, 40, 45 Minuten. Und dann wollten wir landen in Köln. Es war auch schon dunkel, für mich ganz schlimm. Ich saß nicht am Fenster, weil ich bin so ein Control-Freak. Ich muss dann irgendwie, auch wenn das natürlich überhaupt nichts bringt, ne? Aber ich habe dann das Gefühl, okay, ich sehe, was passiert, und überhaupt nichts. Es war dunkel, die Blitze nur in den Wolken, absoluter Horror. Die Frau am Fenster war eine Muslimin, die, ich glaube, die betete auch schon so ihr letztes Gebet, ich am Gang. Und also absoluter Horror. Und dann wollte er landen, ging nicht, musste durchstarten. Nun noch mal eine Viertelstunde Ehrenrunde, und dann hat er es zum Glück geschafft. Also wirklich der absolute Horror für mich. Und ich habe danach meine Eltern angerufen und habe meinem Vater gesagt, ey, ich bin so dankbar, dass ich dich jetzt anrufen kann. Das Perverse an dieser Situation war, die Reihe hinter mir, da saßen zwei Geschäftsmänner, die haben sich die ganze Zeit seelenruhig unterhalten.
Mhm. Das ist tatsächlich der Punkt. Also für mich, du hast gefragt, habe ich Angst. Also ich habe viele Situationen erlebt, die einfach sehr, sehr unangenehm waren. Ja, also wenn du so richtig starke Turbulenzen hast, das ist als vor allen Dingen als Passagier im Cockpit ist das nochmal was anderes, weil du echt andere Sitze hast, du bist auch anders angeschnallt und so weiter. Aber das ist einfach extrem unangenehm. Und natürlich, wenn es wirklich bockig ist, ist es auch im Cockpit nicht mehr lustig. Also, ich habe eine Reihe von Situationen erlebt, die echt alles andere als schön waren, die sehr, sehr unangenehm waren. Aber Angst ist halt, in meinem Fall, ich weiß halt, was die gerade tun. Also ich weiß, dass es bestimmte Limitationen eines Flugzeugs gibt. Und wenn diese Limitationen oder wenn das Wetter an die Grenze dieser Limitationen, dann fliegst du woanders hin. Also du hast zum Beispiel eine Seite, du fliegst nirgendwo hin, wo Gewitter ist. Das, mhm. das täuscht immer ein bisschen. Aber wenn du die Blitze siehst, bist du nicht im Gewitter. Mhm. Wenn plötzlich alles weiß ist, dann könntest du im Gewitter sein. Aber wenn du solange die Blitze siehst, fliegst du irgendwann außen rum. Aber natürlich außen um diesem Gewitter drumherum ist es trotzdem brutal bockig.
Ja.
Ja, und einfach total ruppig. Und das ist einfach sehr unangenehm. Das ist auch wirklich stressig für den Körper. Es gibt eine bestimmte Seitenwindkomponente. Ja, also ein Flugzeug ist zugelassen für eine maximale Seitenwindkomponente. Das weißt du vorher. Ja? Und du weißt auch vorher das Wetter. Also du weißt, mit welcher Stärke der Wind inklusive der Gas, also inklusive der Böen, da ankommt. Und wenn das nicht geht, geht's halt nicht. Da fliegst du woanders hin. Ja? Insofern ist das alles unangenehm, aber nichts, wo ich jetzt auch als Pilot sage, jo, das ist halt fliegerisches Handwerk, obwohl es sehr, sehr unangenehm ist.
Ja, ich sage immer, Fliegen ist für mich immer wieder aufs Neue ein Rendezvous mit dem Schicksal. Auch wenn das natürlich sehr pathetisch klingt, was du wahrscheinlich auch nicht so unterschreiben wirst.
Nee, ne? Weil das ist es für mich auch überhaupt nicht. Also ja. da ist ja keine, also die Fahrt mit dem Taxi zum Flughafen, das ist ein Rendezvous mit dem Schicksal. Also ja, da, ich kann dir sagen, ich habe also auch hier in Berlin regelmäßig Taxifahrer, wo ich mir denke, den hat mir der Herrgott jetzt geschickt, um mich daran zu erinnern, dass ich sterblich bin. Ja? Das habe ich im Flieger nicht.
Ja.
Ja. Aber wenn die hier in Berlin wirklich mit 120 über den Tegeler Weg rauschen, ja, und dann mit quietschenden Reifen an der Ampel losfahren und davor mit, also, ne, das sehe ich so überhaupt nicht. Weil das wirklich Fliegen, auch wenn es das Linienfliegen, also Linienfliegen, die gewerbliche Luftfahrt, das ist alles innerhalb eines ganz klar definierten, sicheren Bereiches. Also das ist ein ganz klarer Bereich, wo ich vorher weiß, das funktioniert. Ja, und wenn das nicht mehr funktioniert, mache ich es nicht mehr. Dann fliege ich entweder woanders hin oder du machst eben diesen Anflug. Und natürlich, ein Anflug ist so, du musst in einer bestimmten Höhe stabilisiert sein. Also natürlich kannst du jetzt versetzt zur Bahn sein, wenn du Seitenwind hast, musst du erst einen Vorhaltewinkel haben. Aber wenn du nicht stabil bist, startest du durch. Und das ist für einen Piloten Standard Procedure. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Also das hast du rauf und runter trainiert. Hinten ist natürlich wieder doof.
Was würdest du denn jemandem raten oder empfehlen, der Flugangst hat?
Es kommt immer ein kleines bisschen drauf an, warum der Mensch Flugangst hat. Also es gibt in meinen Augen zwei Gründe für Flugangst. Das eine ist, die Leute können sich an sich nicht vorstellen, dass so ein Ding fliegt. Also kommt im Weltmodell nicht vor. Und deswegen wissen sie, wenn sie da einsteigen, sind sie des Todes, weil das kann nicht funktionieren. Ja? Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind Menschen, die haben einfach ein wahnsinniges Problem damit, die Kontrolle abzugeben.
Zu der gehöre ich.
Genau. Und die müssten unterschiedliche Dinge machen. Also die erste Gruppe, da ist das Einfachste. Es gibt so Flugangstseminare, zum Beispiel von der Lufthansa. Die machen sehr, sehr gute Flugangstseminare. Kannst du da hingehen, da kommst du dann näher ran, da weißt du, wie das funktioniert. Okay, dann ist es relativ easy. Mit dem Thema Kontrolle abgeben, das hat ja mit dem Fliegen nichts zu tun. Das ist ja ein Thema, was du in allen Lebensbereichen hast. Und deswegen müsstest du dich dem stellen. Also praktisch, was bedeutet das oder wie kannst du dich dem dahingeben, dass du eben in verschiedenen Lebenssituationen einfach die Kontrolle abgibst. Das hat was mit Vertrauen zu tun und so weiter. Das wäre da mal die Basis. Grundsätzlich finde ich zwei Sachen cool. Das erste ist überhaupt eben so ein Flugangstseminar. Das zweite ist, dir wahrscheinlich würde ich empfehlen, 2 bis 3 Flugstunden zu nehmen. Also ganz konkret das wirklich selber zu machen. Da musst du keine Pilotenlizenzen nehmen. Einfach mal so 2, 3 Flugstunden nehmen, um das einfach mal selber zu machen. Dann weißt du auch überhaupt, was passiert. Und dann weißt du, dass das alles auch kein Hexenwerk ist. Und das macht es vielleicht dann leichter, auch den Leuten, die das wirklich gelernt haben, zu vertrauen.
Finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt gibt es ja nicht nur Passagiere mit Angst, sondern es gibt ja auch Unternehmen, in denen Angst herrscht und in denen Mitarbeiter in einer Angstkultur arbeiten. Wie lässt sich das übertragen?
Relativ simpel. Also Angstkultur ist so ein extrem negatives Wort und das Management dieser Unternehmen würde jetzt sofort widersprechen.
Absolut, ja.
Ja. Also müssen wir das mal ein bisschen anders aufdecken. Die Frage ist ja, trauen sich Menschen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mir zu sagen, was sie eigentlich wollen? Das kannst du in einer Beziehung runternehmen. Du musst doch nicht mal ein Unternehmen haben, du kannst eine normale Mann-Frau-Beziehung oder Mann-Mann, was auch immer, was denjenigen glücklich macht. Traue ich mich meinem Partner, meiner Partnerin zu sagen, was ich eigentlich möchte? Da fängt es ja schon mal an. Und ich glaube, jeder Mensch von uns hat schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, unter einem Chef oder einer Chefin gearbeitet, wo du gesagt hast, das hat überhaupt keinen Sinn, da was zu sagen. Das bringt überhaupt nichts. Wenn du da was sagst, kriegst du eher nur auf die Fresse. Also, ja. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, in solchen Situationen, wie wahrscheinlich ist es, wenn du Hilfe brauchst, dass du diese Hilfe einforderst oder versuchst, es irgendwie hinzupfuschen. Wenn dir was komisch vorkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass du deine Bedenken irgendwie äußerst oder, ja. Und wenn du es auf ein Unternehmen überträgst, nimm mal Quelle. Das ist doch, ich meine, wie kann es sein, dass das größte Logistikunternehmen das Internet verschläft? Mhm. Ja? Und das sagen die Leute immer, ja, das war so ein das Blödsinn. Es gibt viele andere Unternehmen, die haben das geschafft, auch im Versandbereich. Ich meine, Amazon ist auch ein Versender. Ja? Aber guck mal, wie viele Menschen, als ich ein Kind war, gab es in jedem Haushalt einen Quelle-Katalog. Wie viele Menschen kennst du, die in den 5 Jahren vor der Insolvenz auch nur einmal was bei Quelle bestellt haben? Und das muss den Leuten da aufgefallen sein. Und in dem Unternehmen gab es garantiert genügend, die gesagt haben, das überleben wir höchstens noch ein Jahr. Warum sind die nicht gehört worden? Und das kann ich dir an Unfällen aus der Luftfahrt beschreiben. Mhm. Und ein Unternehmen in massenweise Situationen. Und da brauchen wir eine Kultur. Wir brauchen keine Kuschelrock-Kultur. Ja? Ich weiß auch nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, in jedes Unternehmen einen Kicker reinzustellen. Aber wir brauchen eine Kultur, in der wir über Fehler reden können. Und wir brauchen eine Kultur, in der sich Menschen trauen, mir wieder zu widersprechen. Wenn du mein erster Offizier bist, wenn wir im Cockpit sitzen, das kann dein erster Arbeitstag als Pilot sein. Du kannst der jüngste, unerfahrenste Pilot sein. Wenn du ein blödes Gefühl hast, dann will ich das wissen. Hm. Ich will es einfach wissen. Es kann nachher leicht sein, dass ich dir sage, hey, das liegt daran, aber ich will es einfach wissen. Ja? Wenn meine Mitarbeiterin, meine Mitarbeiter, wenn denen irgendwas komisch vorkommt, was ich mache, oder wenn die irgendwas Asche finden, dann will ich das wissen. Ich bin nachher der Captain, ich treffe die Entscheidung. Aber ich bin ja auch nicht unfehlbar. Also ich will einfach, wenn die sagen, ey, das finde ich jetzt strange, was du da gerade machst. Oder das verstehe ich nicht. Ja, ich habe das ganz häufig schon gehabt, wo auch Yvonne zum Beispiel mir sagt, irgendwie, weiß nicht, finde ich komisch. Ja? Und dann kommen so Sachen, wo ich dann sage, ja stimmt, eigentlich, das ist wirklich so eine Betriebsblindheit. Hm. Ja. Und da müssen wir eine Kultur haben, in der erstens die Leute sich trauen zu widersprechen und der ich zweitens über Fehler reden kann. Und das gilt eben auch nicht nur für Unternehmen, sondern es gilt auch für eine Familie. Ja? Ich meine, wenn mit Kindern alles super läuft, ist es doch die eine Geschichte. Aber wenn Kinder wirklich Mist gebaut haben oder noch schlimmer, was ganz Peinliches gemacht haben, ja, trauen die sich dann mit ihren Eltern darüber zu reden? Ja, und das ist so eine Basis, glaube ich, die wir haben sollten, um aus Fehlern zu lernen. Wenn das nicht passt, kann man nicht daraus lernen.
An der Stelle nochmal absoluter Hinweis auf dein Buch, ne? Crash-Kommunikation, weil genauso ist es ja strukturiert. Du hast immer einen Flugzeugunfall und dann überträgst du das auf ein Szenario im Unternehmen mit einem echten Case. Wahrscheinlich kommt auch da Quelle her. Ne? Du hast ja verschiedene Unternehmensunfälle sozusagen aufgegriffen. Also von daher, ich werde das dann auch in die Shownotes packen.
Genau, das ist die Crash-Kommunikation, die haben wir dieses Jahr mit dem Gabal-Verlag auch in die 5. überarbeitete Aufgabe reingemacht. Ja. Also jetzt in der neuen Ausgabe ist ein komplett neues Kapitel und ich habe auch die Beispiele angepasst. Also Crash-Kommunikation, die erste Auflage, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Das ist gerade entstanden. Und das Spiel haben wir dann auch weitergeführt, Katja und ich, in dem neuen Buch mit dem Zukunftscode. Da geht es jetzt ausnahmsweise nicht über Flugzeuge, sondern wo damals dann wirklich gedacht haben, im Zukunftscode, was passiert eigentlich gerade? Ja, also ich glaube, wir erleben gerade die dramatischste Veränderung in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsleben seit Erfindung der Dampfmaschine. Aber irgendwie, es nimmt keiner ernst. Also wir reden zwar also bla bla bla, aber was das wirklich bedeutet für uns und wie wir damit umgehen können.
So ein bisschen wie bei Quelle, ne?
Ja,
so, genau. Alle kriegen es mit, aber ja, das geht schon. Aber
irgendwie. Ja, und irgendwie stellen sich alle tot. Also sagen, ja, das wird schon wieder besser. Ja, das Internet verschwindet schon wieder. Ja. Wir heute ernsthaft, allen Ernstes, dann, ich höre das immer noch. Ich habe Dieses Jahr im Frühjahr ein paar Sachen für Jugendliche gemacht. Ich habe zum Beispiel so einen ziemlich coolen Vortrag gemacht vor, weiß ich nicht, 250 Abiturienten. Da bin ich eingeladen worden. Und die stellen mir natürlich die Frage, ja, was soll ich jetzt machen? Also ich bin jetzt in dem Punkt. Und die kriegen von ihren Lehrern nach wie vor diese alten Nummern, ja, mach erst mal eine Lehre. Oder studier am besten BWL. Damit kannst du das meiste machen. Nichts gegen BWL, cooles Fach, hochinteressant. Aber wenn ich tatsächlich glaube, dass ein BWL-Studium eine Basis für Erfolg nachher ist, dann höre ich den Schlag nicht mehr. Dann höre ich wirklich den Schlag nicht mehr. Wir auch Unternehmen, ich mache ein paar Sachen jetzt zusammen mit wirklich ganz jungen Leuten, wo also meine Geschäftspartner teilweise noch nicht mal volljährig sind. Das ist für mich auch eine gewisse Challenge, ja, ganz klar. Aber ey, die haben in bestimmten Bereichen komplett anderes Denken, das nicht immer sinnvoll ist, aber in bestimmten Dingen einfach so schnell und so flexibel, so agil ist. Agility ist ja ein neues Schlagwort auch. Da müssen sich echt viele, viele andere warm anziehen. Und was wir ganz am Anfang eben auch mal hatten mit dieser, mal gucken, was dich jetzt schon wieder soll, Kultur, ey, gehen wir garantiert baden. Und das finde ich so spannend, wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, wo du jetzt eigentlich auch schon wieder sagen kannst, okay, es passiert gerade was, aber irgendwie, totstellen ist keine Lösung. Mhm.
Angenommen, dein Leben wäre ein Flugzeug. Welches wäre es?
Mein Leben wäre ein Flugzeug. Da kann ich dir jetzt was sagen. Ich glaube, wenn mein Leben wirklich ein Flugzeug wäre, dann wäre das eine Antonov AN-2. Sagt dir wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts. Aber du hast mit der Frage angefangen.
Klingt irgendwas aus dem Osten.
Das ist aus dem Osten, ja. Das ist ein richtig cooles Teil. Das ist ein Doppeldecker. Der größte einmotorige Doppeldecker, der jemals gebaut worden ist. Also das Ding ist eine Dampflok. Unglaublich langsam, hat einen riesigen Motor, einen riesigen Propeller vorne dran. Und das ist so ein Vorschlaghammer der Lüfte. Also das Teil ist unglaublich robust, langsam, aber du kriegst es nicht kaputt. Ja, also das Ding, du kannst mit dem Teil praktisch überall starten, du kannst auch nahezu überall landen und wenn es mal in der Luft ist, dann fliegt es halt auch. Also ich finde es sehr, sehr cool. Die meisten Menschen finden es, glaube ich, ziemlich uncool. Das wäre wahrscheinlich meins.
Okay. Lass uns ein wenig über Speaking reden. Yes. Du bist da ja der erste Ansprechpartner. Angenommen, ich bin es gewohnt, frei zu reden.
Ja.
Und hätte auch schon auf der einen oder anderen Bühne gestanden, so um die 100 Zuschauer nehmen wir mal an. Und jetzt müsste ich morgen einen Vortrag vor so vielen Menschen halten wie noch nie.
Ja.
Sagen wir mal 2000.
Ja.
Ist eine neue Technik, ich habe plötzlich ein Mikro, es ist viel mehr Licht, es ist warm, ich sehe die Gesichter nicht mehr so wirklich. Ja. Ich bin weiter weg von den Menschen, ich bekomme die Reaktion nicht mit. Es ist halt eine andere Bühne. Was würdest du mir für diesen Vortrag empfehlen?
Ich würde dir zwei Sachen empfehlen. Das erste, ich mache eine ganz große Unterscheidung zwischen Keynote Speaking und Content Speaking. Content Speaking, das ist so der klassische Wissenschaftler, die klassische Wissenschaftlerin, die jetzt wirklich sich auf eine Bühne stellt und Expertentum, also Inhalt bringt. Ja? Als Keynote Speaker, was mein Beruf ist, werde ich in erster Linie gebucht, um Emotionen auszulösen. Also ich soll inspirieren und Impulse geben. Das ist was anderes, das kann ich aber nur, wenn ich zum Beispiel weniger Fakten bringe, dafür mehr Geschichten. Ja, weil Fakten haben keine Emotionen, Geschichten schon. Das ist Punkt 1. Das musst du dir erstmal klar machen. Punkt 2 ist, wenn es wirklich eine große Gruppe ist, dann, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach anders. Da musst du vorher jemanden fragen, wie das geht. Also wie du das dann, wo du hingucken musst, wenn du dein Publikum nicht mehr siehst. Ja? Aber das kann dir ja jemand erzählen. Da gibt es ja Leute, die wissen, wie das geht.
Und wo gucke ich denn hin? Wo gucke ich denn hin?
Naja, du solltest auf jeden Fall zuerst mal wissen, wo die Kameras stehen.
Okay.
Ja? Also das musst du dir anschauen, wenn noch Licht im Saal ist. Und tendenziell sprichst du in die Richtung der Kameras. Ja? Oder du sprichst so in die Mitte des Raumes. Du hast eine ganz massive Tendenz, in die ersten zwei Reihen zu sprechen, weil die siehst du noch. Ja. Und damit guckst du aber, eigentlich, du wirst ja nachher mit Kameras übertragen bei 2000 Leuten. Immer die Großbildleinwände. Und wenn du jetzt aber immer nur mit den ersten zwei Reihen sprichst, schaust du den Leuten immer auf die Füße.
Ja, stimmt. Ja?
Weil die Kameras sind tendenziell, wenn du einfach gerade reinschaust, so sind die Kameras aufgebaut. Dann musst du in etwa wissen, wo die stehen und dann sprichst du halt so gerade rein. Ja, und tendenziell in die Richtung der Kameras eben auch immer, weil dann kann der Regisseur dich schneiden und dann hat das Publikum das Gefühl, du redest mit denen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für mich, wie gehst du mit deinem Lampenfieber um? Also wie gehst du mit der Situation um, wenn du das noch nie gemacht hast? Das ist, und da gibt es in meinen Augen zwei einfache Sachen, die du machen kannst. Das erste ist, wenn du noch nie vor 2000 Leuten gesprochen hast, ist das unbekannt und du hast vor jeder unbekannten Situation Schiss. Das ist der Witz an uns Menschen. Das ist im Gehirn so vorprogrammiert. Ja? Unser Stammhirn sagt immer, ja, der Nucleus Nucumbens, der Amygdala sagt immer, kenne ich nicht, Obacht. Ja? Also, und dann kommst du automatisch in diesen so Alert State rein, in diesen, was heißt das auf Deutsch, so ein Erregungszustand, so ein Hab-Acht-Stellung, kann man es, glaube ich, am besten. Das Zweite, was aber passiert, wenn sich dieser Teil des Gehirns einschaltet, dann schaltet sie halt blöderweise das Großhirn aus, weil du bist jetzt programmiert auf Angreifen, Abhauen, Totstellen, aber eben nicht auf reflektierendes Denken. Und deswegen fällt dir dann in so einer Situation plötzlich nichts mehr ein. So, was kannst du machen? Erstmal natürlich gute Vorbereitung, ne? Weil in dem Moment fällt es dir nicht ein.
Gute Vorbereitung heißt auswendig lernen?
Nein, also ich weiß, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen ihre Vorträge auswendig gelernt haben. Ich bin davon ein völliger Gegner. Erstens, weil ich dazu viel zu faul bin. Also ich kann das auch nicht. Also ich werde narrisch, wenn ich mir 90 Minuten auswendig... das ist nicht meine Bühne. Und zum Zweiten, weil ich aber auch glaube, dass du den meisten Menschen einfach anmerkst, wenn sie einen auswendig gelernten Vortrag runterbeten. Du solltest die ersten 2-3 Minuten, die solltest du auswendig haben. Mhm. Ja, weil das ist, du gehst da raus, musst dich jetzt erstmal orientieren. Für die ersten 2-3 Minuten, wenn du das nicht ständig machst, da solltest du einen Plan haben. Also wie fange ich an? Ja? Und du solltest für die letzten 2-3 Minuten einen Plan haben. Aber dazwischen überleg dir deine Storys, überleg dir so deine Highlights und meine Empfehlung. Viele machen es anders, ich mache es immer frei. So, dann kannst du aber noch was machen. Lampenfieber. Wenn du dir mal vorstellst, was Lampenfieber für ein Gefühl ist, ja, was das in dir eigentlich macht. Und wenn du dieses Gefühl mal vergleichst mit Verliebtsein, dann wirst du merken, dass die körperliche Repräsentation, also das, was eigentlich im Körper gerade passiert, genau das Gleiche ist. Mhm. Du hast genauso dieses komische Gefühl so in der Solarplexus-Gegend. Du hast genauso dieses Gefühl, diese leichten Hibbeligkeit, so vielleicht bist du ein bisschen zittrig, bist du unkonzentriert, so, ne? Das heißt, das, was der Körper macht, ist genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist die Bewertung, die wir dem aufsetzen. Und als ich das mal begriffen habe, ja, war es eine relativ lässige Nummer, weil ich habe dann plötzlich gemerkt, ich stehe dann eben auch was für mich mal Neues, das ja weiß schon ein paar Mal vor 2, 3 oder 4.000 Leuten gestanden, aber es gibt dann auch trotzdem immer mal wieder Dinge, die halt völlig neu sind. Du machst das jetzt plötzlich in Amerika, also andere Kultur, nicht deine Muttersprache, also es gibt es immer mal wieder. Dann merke ich das natürlich an mir genauso. Oder lustigerweise bei diesen Abiturienten war das auch was. Das ist ja nicht, da hast du plötzlich 250 17, 18-Jährige. Die reagieren echt anders. Die sind anders drauf als meine normale Zielgruppe. Und dann mache ich mir das so bewusst und habe dann das Gefühl, das ist ja cool. Du hast dieses echte Gefühl dieses frisch Verliebtseins, kriegst du immer mal wieder. Ja? Und das finde ich richtig lässig. Also ich stehe inzwischen da richtig drauf. Ja, und habe da richtig, richtig Bock drauf, auch auf dieses Gefühl. Ich finde das richtig, richtig cool, weil ich das einfach anders bewerte.
Wie sehen denn deine 60 Minuten vorher aus? Hast du Routinen oder bist du da mittlerweile so entspannt, dass du da einfach reingehst in so einen Vortrag?
Also ich bin tatsächlich, glaube ich, sehr entspannt da. Also ich bin gerne rechtzeitig vor einem Vortrag da. Also ich bin im Normalfall mindestens eine Stunde da, bevor die ersten Gäste kommen. Weil ich einfach in Ruhe meine Technik angeschlossen haben möchte, meistens geht irgendwas nicht, wo dann die Techniker dann ein bisschen gucken müssen, wie kriegen sie es hin. Ihr habt ja keinen Bock auf Stress. Also, und meine Erfahrung ist, wenn ich eine Stunde, bevor die Leute da sind, kriegt man das alles gebacken. Das habe ich gerne einfach aufgestellt. Und dann, ja, warte ich halt einfach, bis es losgeht. Ich habe gerne so die letzten 10 Minuten vor der Show meine Ruhe. Oder die letzten 5 bis 10 Minuten vor der Show meine Ruhe. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da nicht ansprechbar wäre, aber da überlege ich mir nochmal, wie steige ich ein. Also ich lerne jetzt nicht die ersten 2 bis 3 Minuten auswendig, aber ich überlege mir dann nochmal, okay, was sage ich, wie genau fange ich mit dieser Gruppe jetzt an. Ich überlege mir auch nochmal, was ist das für eine Gruppe, und ich überlege mir auch nochmal, was sind jetzt für diesen Vortrag einfach meine 2, 3 wichtigsten Botschaften.
Ich habe die Erfahrung gemacht, und das hat jetzt gar nichts zwangsläufig mit Sprechen zu tun, sondern mit Aufregung, mit Lampenfieber. Ich war früher im Radsport und ich habe das auch vor jedem Rennen gehabt. an der Ziellinie gestanden, an der Startlinie gestanden und da war noch alles in Ordnung. Rennen ging los und ich hatte sofort einen trockenen Mund.
Ja.
Das heißt, ich hatte die Schwierigkeit, was halt sehr unangenehm ist, wenn es vor allem der Beginn eines Rennens ist, immer total hektisch und ja. Positionskämpfe und so weiter und so fort. Und ich hatte immer die Schwierigkeit und ich habe das auch nicht wirklich gehandelt bekommen. Ich musste in der ersten Runde oder auf den ersten 500 bis 1000 Metern musste ich einen ganz kleinen Schluck Wasser trinken und dann war wieder alles in Ordnung.
Ja.
Und ich stelle mittlerweile fest, wenn ich vor vielen Menschen rede, kommt dasselbe.
Ja. Ganz normale körperliche Reaktion.
Und gibt es da eine andere Lösung für, als dann schnell einfach einen Schluck Wasser zu trinken?
Also, erstmal die Lösung, also die Reaktion ist völlig normal. Das hast du immer so, ich kriege einen trockenen Mund oder ja, und Frosch im Hals sagt, machst du das ja alles aus einem Bereich. Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, schau, dass du vorher genug trinkst. Also eine Sache, die habe ich mal gelernt, lustigerweise von Sabine Askedom. Die hat mal den Spruch gebracht, weil du sagst ja immer, ich trinke eh relativ viel. Und dann haben viele Menschen vor einem Vortrag Angst, wenn ich jetzt vor einem Vortrag trinke, muss ich dann während des Vortrags pinkeln.
Ja, stimmt.
Ja? Und dann hat Sabine Askedom mal gesagt, das stimmt, das hat die mir vor, weiß ich nicht, 8 Jahren mal gesagt. Mach dir keinen Kopf drum, weil in dem Moment, wenn du auf die Bühne gehst, sorgt dein Organismus, weiß ich nicht, was das genau macht, Cortisol, Nebenniere, was auch immer, sorgt dafür, dass du nicht mehr pinkeln musst. Das ist tatsächlich so.
Mhm.
Ja? Deswegen davor erstens genug trinken. Das sorgt mal dafür, dass du überhaupt nicht ansatzweise dehydriert bist. Ich zum Beispiel trinke davor gerne eine Tasse heißes Wasser.
Mhm.
Also nur heißes Wasser. Eventuell mit einem Sprutz Zitrone drin, aber also nichts Scharfes, wenn was Saures und gerne heißes Wasser, weil das entspannt nochmal alles. Das entspannt so diesen ganzen Rachenbereich und so. Wenn du so eine leicht belegte Stimme hast, macht das weg. Ja? Und es sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Stimmbänder befeuchtet sind. Du kannst zum Beispiel direkt, bevor du auf eine Bühne bist, einfach noch einen Schluck trinken. Und ich habe immer ein Glas Wasser.
Ja.
Weil spätestens, wenn du zum Beispiel bei den Leuten dann so diese Schlucken hörst, warte mal, ich mache... Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber das hörst du ganz häufig bei Leuten, die reden und du hörst immer diese Schlucken, dann weißt du, die haben zu wenig getrunken. Das ist, der Körper versucht krampfhaft die Stimmbänder zu befeuchten. Daher kommt das Schlucken.
Ja.
Ja, also, ja.
Lass uns ein wenig in der Schatzkammer deiner Erfahrungen wühlen. Was war denn ein besonders bewegender Moment für dich auf der Bühne?
Also auf der Bühne selber, es gibt natürlich diese bewegenden Argumente, wenn du entweder völlig verkackst, also wenn du mal so richtig was in die Fritten fährst, das sollte ja, auch...
Zum schlimmen Moment komme ich noch.
Ja, okay, dann sage ich da jetzt noch nichts dazu. Aber natürlich, es ist sensationell, dass wenn du vor großen Gruppen stehst und die richtig ausflippen, also wenn die richtig mitgehen und dann wirklich... Das Cheeren anfangen und Standing Ovations, das ist schon sehr, sehr geil. Was aber viel bewegender ist, finde ich, ist das, was dann danach kommt. Weil in dem Moment, wenn kannst du dir vorstellen, wenn du vor 1000 oder 2000 Leuten stehst und die richtig ausflippen, da bist du selber so geflasht, da topfst du danach eine Dreiviertelstunde noch wie so ein Duracell-Häschen. Also da checkst du eh, also ich zumindest, check dann eh nicht, was da gerade eigentlich passiert. Was wirklich bewegender und im Sinne auch von ergreifender ist, das ist, wenn es richtig gut funktioniert, die Reaktionen danach. Also wenn du danach Mails bekommst zum Beispiel, wo die Leute dann sagen, ey, geiler Vortrag. Oder sie sagen, ey, du hast da bei mir was ausgelöst, ich weiß dasselbe gerade noch nicht, was jetzt gerade eigentlich passiert. Oder manchmal passiert es auch, dass Jahre später die Leute zu mir kommen. Ich habe ja diese Schlüsselanhänger, diese Remove-Before-Flight-Schlüsselanhänger oder Aufkleber. Und das passiert mir öfter, also jetzt nicht jeden Tag, aber öfter, als ich irgendwann bin auf einem Bahnhof, zum Beispiel am Flughafen, und ein wildfremder Mensch auf mich zugerannt und so völlig euphorisch. Und ich denke mir, hast du eine Verabredung vergessen oder sowas? Und dann sagen die Leute, dann kommen die auf dich zugerannt und umarmen dich. Ich sage, ah, ja, sie wissen ja gar nicht, wer ich bin, weil ich war auf einem Vortrag von ihnen. Und dann sage ich, ja, cool, wann? Vor 3 Jahren. Und dann holen die diesen Schlüsselanhänger raus und sagen, und das war für mich so eine Initialzündung. Danach habe ich mich mit meiner, das ist zum Beispiel neulich erst passiert, da sagt dann jemand, danach habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und habe mit ihr endlich jemand die Sachen gesagt, die ihr schon immer sagen wollt. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Und das hat tierisch was. Und das finde ich, da ich maße mir da jetzt nicht an, dass ich die Kompetenz hätte, da Menschen wirklich das Leben zu verändern. Aber das passiert, es gelingt eben öfters mal. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da wirklich eine positive Spur im Leben von einem Menschen hinterlassen konntest, das ist für mich richtig, richtig klasse. Also das finde ich sehr, sehr cool. Macht mich auch stolz.
Dann kommen wir zum schlimmen oder peinlichen Moment auf der Bühne.
Also peinliche Momente habe ich relativ wenig, weil mir tatsächlich sehr, sehr wenig peinlich ist. Also ich habe da schon ziemlich alles abgefrühstückt, was du machen kannst. Offener Hosenlatz über riesige Schweißflecken und hinfliegen beim auf die Bühne. Also was dir einfällt, was du da versauen kannst, habe ich eigentlich schon versaut. Aber da bin ich schmerzfrei. Also ich bin da wirklich sozusagen so what, das passiert halt. Und ich bin jetzt hier, um Spaß zu haben. Tatsächlich ist so meine Einstellung, deswegen ist mir das relativ egal. Ich versuche halt auch nicht mehr cool zu sein, weißt du? Also was ich vorhin mal gemeint habe. Ich versuche nicht mehr jetzt irgendeine Rolle zu spielen, dass die Leute jetzt sagen, boah, was ist der Brandl für ein geiler Typ. Sondern ich mache einfach mein Ding und erzähle das, was mir wichtig ist und versuche das zu geben, was ich geben kann. Und wenn halt jemand mich scheiße findet, ist es halt so. Also da bin ich jetzt auch alt genug. Das ist mir nicht egal, aber ich bin halt so, wie ich bin. Deswegen ist mir wenig peinlich. Aber ich habe natürlich auch schon Sachen richtig, richtig vergeigt. Gott sei Dank nur sehr wenige. Und Gott sei Dank auch nur sehr, sehr selten. Aber ich würde jedem Kollegen und jeder Kollegin diese Erfahrung auch gönnen. Und zwar nicht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil du daraus wahnsinnig viel lernen kannst. Also so mein, wie sagt man, Waterloo war einmal ein Vortrag vor 1500 Unternehmensberatern, jungen Unternehmensberatern. Und ich habe voll abgekackt. Also das...
Wie sah das aus?
Das sah dann so aus, dass ich durch den Saal raus bin und 1500 Leute haben den Blickkontakt gemieden. Also du musstest durch den Saal durch.
Oh Gott.
Ja, und 1500 Leute haben weggeschaut, hast du geguckt. Das ist echt Asche. Ja, das ist wirklich... Ist auch schon eine Weile her. Also es ist jetzt nicht...
Aber woran lag es? Hast du irgendwie inhaltlich daneben gelegen oder hast du...
Na, es gab viele... Es hat ja immer viele Gründe.
Ja. Wie im Flugzeug.
Es gab eine Reihe von Rahmenbedingungen, die Asche waren. Also... Es war in dem Raum saukalt. Die Technik hat nicht wirklich funktioniert. Also die Präsentationen haben geflackert und alles. Und die Technik war auch nicht wirklich gut verständlich. Es war eine für mich schwierige Zielgruppe. Es war auf Englisch. Das ist ja auch nochmal, ich halte viele Vorträge auf Englisch, aber es ist nicht deine Muttersprache. Du hast also wesentlich weniger so Rescue-Methoden. Ne? Aber das waren alles die Rahmenbedingungen. Ich habe aber selber ein paar Dinge falsch gemacht. Also ich selber war, glaube ich, schlicht und einfach, hätte mich noch ein ganzes Stück besser vorbereiten müssen auf diesen Job. Und ich habe eine Sache gemacht, die Agentur, die das damals veranstaltet hat, die hat mich verkauft so als so fast so eine One-Man-Multimedia-Show. Also so super, so halb, ja, die Rolling Stones des gesprochenen Wortes irgendwie so haben die mich verkauft. Und jetzt hat der Kunde das eben gekauft, das mussten die auch irgendwann liefern. Und dann haben die so verschiedene Multimedia-Anteile gemacht. Unter anderem haben die meine Kernaussagen einsprechen lassen. Die haben eine junge Schauspielerin genommen und haben die in ein zu enges Stewardessen-Kostüm gesetzt, auf so eine Flugzeugsitzbank, in einem Greenscreen hinten ein Flugzeug eingesprochen. Und die hat immer meine Kernaussagen wiederholt. Und zum Beispiel ist so eine banale Kernaussage, aber da führe ich hin und wenn die kommt, sitzt die wirklich. Kommunikation ist unzuverlässig. Klingt jetzt ganz banal, im Vortrag führe ich dahin. Das ist dann richtig, das ist so ein Pff, ja, weil auch weil es so banal ist, aber plötzlich den Leuten klar wird. Und die haben das halt so umgesetzt, dass halt ich sage, Kommunikation ist unzuverlässig, dann geht so der Screen auf, dann macht es Bing, ja, dann sitzt diese junge Frau in dem zu engen Kostüm und sagt, Kommunikation ist unzuverlässig. Ja? Und dann machst du wieder Bing und wieder weg. Und eigentlich, als ich das gesehen habe, dann in dem Vortrag, habe ich gesagt, sag mal, Brandl, bist du völlig bescheuert? Ja? Weil du siehst dann das und sagst, weil du nimmst dir ja völlig die Butter vom Brot dabei. Du ziehst das ja ins Lächerliche. Ja. Als ich es gesehen habe, war mir auch klar, dass es völlig beknackt ist. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, wie wichtig es ist, echt Folge deinem Ding. Also lass dich da nicht in irgendwas reinpressen. Und das ist vielleicht so ein Loop auch wieder zu was, was wir vorhin hatten. Also ich vorhin diese Geschichte mit dem Fliegerarzt erzählt hatte. Ja, mit 14, der mir gesagt hat, kannst kein Pilot werden. Was ich daraus gelernt habe, dann ein bisschen später ist mir das klar geworden. Ich folge nur noch Ratschlägen, die mir gefallen. Und das wäre auch, wenn du mich nach einer Empfehlung fragst, zum Beispiel, wäre das ein Rat, den ich geben würde. Folge nur Ratschlägen, die dir gefallen.
Was heißt das konkret?
Damit meine ich nicht, komm, geh heute Abend ein Bier trinken. Also nicht so diese Banalitäten. Aber du hast ganz häufig, dass dir irgendjemand was sagt. Und das klingt alles vernünftig. Das klingt auch alles durchdacht. Das macht auch alles Sinn. Aber du hast ein blödes Gefühl dabei. Damit mit 14 bei dem Pflegearzt habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich, du kannst mich mal. Heute als Erwachsener würde ich das auch sagen. Ist mir egal, geh ja zum anderen Pflegearzt. Wenn du mir was sagst, was mir nicht passt, such mal einen anderen. Ja? Diesem Lateinlehrer, der damals wirklich mich auf den Kicker gehabt hat, ich habe dem viel zu viel Macht gegeben. Ja? Und das ist ganz häufig so zu Dingen, du hörst irgendwas, eben auch mit dieser Agentur, die haben das alles super, super, super und dann mir auch noch gut verkauft. Aber irgendwo, ich habe von Anfang an ein blödes Gefühl gehabt, weil ich eigentlich so ein Philippans nicht mag. Mhm. Ja? Und es stellt sich für mich immer wieder raus, wenn du da deine Intuition, also Intuition ist ja viel mehr, wenn wir uns das jetzt neurologisch anschauen würden, aber wenn du dem folgst, was dein Body dir eigentlich sagt, also was dein Körper dir eigentlich sagt, dann bist du im Normalfall echt auf der sicheren Seite.
Und das also im Sinne von, was dir gefällt, was deiner Intuition zusagt. Ganz genau.
Also das, wenn du einen Ratschlag hörst, der zwar sehr vernünftig klingt, aber du hast ein echt blödes Gefühl und das, du hast eigentlich keinen Bock drauf, dann lass es lieber. Mach was anderes. Mhm.
Wenn du so auf die Erfolge und Enttäuschungen deines Lebens blickst, gibt es sowas wie einen roten Faden, den du erkennen kannst?
Wenn ich zurückschaue schon. Also wenn ich glaube, ich durch die Augen meiner Mutter sehe, als ich so 18, 19, 20 bis 30 war, das war, glaube ich, sehr viel Chaos. Wenn ich jetzt zurückschaue, gibt es dann absoluten roten Faden. Und der rote Faden ist einfach ein Leben, in dem ich sehr, sehr viel erlebt habe, in dem ich sehr, sehr viel Lektionen gelernt habe, manchmal durch so Seitenwege, auch eben vor allen Dingen durch viele Fehler, die ich gemacht habe, oder eben, Fehler ist ja sehr, sehr relativ, weil wenn ich daraus wichtig was gelernt habe, war es ja eigentlich kein Fehler, sondern nur eine notwendige Lektion. Also zurück, wenn ich zurückblicke, sehe ich den roten Faden schon. Mhm.
Lass uns so einen kleinen Crashkurs in Crash-Kommunikation machen.
Yes.
Zwei Punkte dazu. Was können denn die Zuhörer in ihrer alltäglichen Kommunikation von Piloten lernen?
Ja, sagen wir mal so zwei ganz einfache Dinge. Das Erste, was sie lernen können, sie sollten aufhören, Gedanken zu lesen. Was wir ganz häufig machen, ist, ich sage, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du sagen möchtest. Komm, lass mich das für dich machen. Ich weiß, was dir gut tut. Wir sind ständig so. Wenn du Gespräche dir anschaust, dann merkst du, dass die Leute sich ständig unterbrechen, ja, und aneinander vorbeireden. Das passiert deswegen, weil sie nicht wirklich zuhören. Also in der Fliegerei zum Beispiel haben wir dieses Closed Loop. Ich wiederhole ja alles, was du mir sagst. So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber ich würde mal so eine ganz banale Geschichte, wir müssen wieder lernen zuzuhören. Und wenn wir nicht ganz sicher sind, was der andere meint, nachfragen. Hm. Du kannst dir so eine Frage stellen, wenn du irgendwas gehört hast, kannst du dir die Frage stellen, bist du bereit, 5.000 Euro zu wetten? Also wirklich so eine hohe, also das muss eine Summe sein, die echt wehtut. Ja? Bist du bereit, 5.000 Euro zu wetten, dass der andere das auch so gemeint hast, wie du es gerade wahrgenommen hast? Und dann wirst du bei ganz vielen Sachen merken, nö. Wenn ich mit deiner Freundin, mit deiner Frau streitest und dann sagst, okay, bin ich bereit, 5 Mille zu wetten, dass ich weiß, was die gerade stört? Da wirst du wahrscheinlich sagen, noch nicht mal 50 Cent. Ich habe keine Ahnung, was die sich schon wieder aufregt. Aber dann kann man sich doch die Frage stellen, macht es dann wirklich Sinn, sich weiter zu streiten? Oder sollte ich vielleicht erstmal rausfinden, was der andere eigentlich gerade meint? Also zuhören, so banal wie das klingt, ganz wichtige Geschichte. Das kannst du unterstützen, wenn du darauf achtest, dass du maximal 50% Redeanteil hast und dir die Frage stellst, weiß ich eigentlich wirklich, was der andere gerade meint? Das wäre so eine ganz einfache Geschichte. Closed Loop Principle aufs echte Leben übertragen. Mhm.
Was können die Zuhörer ab sofort tun, um der Captain ihres Lebens zu sein?
Das geht ein bisschen weg von Kommunikation. Das, was sie sofort tun können, sie können sich hinsetzen, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und ein Blatt Papier und sich mal überlegen, wie hätte ich mein Leben eigentlich gern? Randy Gage, ein amerikanischer Speaker-Kollege, hat mal gesagt, you got to know how your perfect day looks like. Du musst wissen, wie dein idealer Tag ausschaut und kein Wolkenkuckuck sein, ja? Nicht morgens schon mit 2 Mai Tai und der Hängematte aufwachen, sondern wirklich so, wie möchtest du leben? Mit wem, wo, was möchtest du arbeiten, wie viel, in welchem, also, ja, dass man das erstmal überlegen. Und dann kann man sich als zweites überlegen, okay, wie weit bin ich davon weg und in welchen Bereichen bin ich davon weg? Und dann gilt es im Prinzip jetzt vereinfacht gesprochen darum, ein paar Entscheidungen zu treffen. Wir müssen ein paar Entscheidungen treffen und dafür müssen wir halt auch ein paar Sachen machen, die vielleicht unbequem sind. Es gibt dieses klassische Wort von der Komfortzone, kann keiner mehr hören, aber eigentlich trifft es das ganz gut. Dann müssen wir halt wirklich bereit sein, jetzt auch mal ein Risiko einzugehen. Und was noch wichtig ist, wir müssen auch bereit sein, Fehler zu machen. Ich glaube, als wir den Zukunftscode geschrieben haben, Fehlerkultur ist ja eh ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das ich mich ganz intensiv beschäftige und auch sehr viele Vorträge immer wieder dazu halte für Unternehmen. Aber wir Deutschen, wir haben so eine Mentalität zu dieser Perfektionismus. Es muss erstmal alles perfekt sein, bevor ich damit rausgehe. Wir leben heute in einer Welt, in der sich alles so schnell verändert. Das ist so wahnsinnig schnell geworden. Wenn wir perfekt sein wollen, kommt irgendein anderer mit einer 80% nicht ganz perfekten, aber überlebensfähigen Variante und überholt uns. Wir brauchen eine Kultur des Ausprobierens. Wir müssen bereit sein, überlebbare Fehler zu machen. Wir müssen bereit sein, was auszuprobieren, den Dingen erstmal eine Chance zu geben und damit aber auch bereit sein, gegebenenfalls zu scheitern oder eben zur Kenntnis zu nehmen, was halt nicht funktioniert. Und dann, im Englischen sagt man dieses Pivoting, also dieses Umsteuern, dann eine Entscheidung zu treffen und dann eine Veränderung einzuziehen.
Kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gespräches zu den zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden. Kurz oder lang, das ist dir überlassen.
Alles klar.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich das machen kann, was ich gerade im Moment machen möchte.
Anders machen heißt für mich?
Nur Ratschlägen zu folgen, die mir gefallen. Und manchmal auch mutig, dem zu folgen, auf was ich gerade Lust habe. Da auch ein Risiko einzugehen. Für mich selber bereit sein, Fehler zu machen und auszuprobieren.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
Würde ich mir mehr Zeit wünschen. Nein, wenn ich mehr Zeit hätte, weiß ich, es gibt so viele Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache, von denen würde ich dann wahrscheinlich mehr machen.
Dankbar bin ich besonders für?
Für dieses für mich unglaubliche Geschenk, dieses Leben leben zu dürfen.
Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer.
Okay.
Ich werfe dir einfach ein Schlagwort zu und du kannst damit machen, was du willst, kurz oder lang, up to you. Selbstständigkeit.
Das ist für mich die Basis eines erfüllten Lebens. Wenn du nicht selbstständig bist, egal, ich meine das jetzt nicht nur auch bezogen auf selbstständig im Sinne von, ich habe mein eigenes Unternehmen, aber wenn du nicht selbstständig, wenn du in Abhängigkeiten bist, dann kannst du nicht mehr frei entscheiden, bist da letztendlich nur eine Form von moderner Sklaverei.
Turbulenzen.
Turbulenzen gehören zum Leben dazu. In der Fliegerei machen sie manchmal für den Piloten das Ganze ein bisschen spannender, auch ein bisschen, ja, macht einfach mehr Spaß. Im Leben sind Turbulenzen meistens die Vorboten davon, dass sich etwas verändert und im idealen Sinne zu was Gutem verändert.
Lieblingsbuch.
Uiuiuiui. Lieblingsbuch. Also vor vielen Jahren habe ich ein Buch gelesen, Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ein Roman finde ich sensationell. Wenn du es ein bisschen fachlicher haben möchtest, Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Das Ding, ich habe es auf Deutsch gelesen, aber ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel. Kannst du ja noch nicht schauen.
Die 7 Wege zur Effektivität?
Ja, genau.
Glaube ich.
7 Wege zur Effektivität, genau. So heißt es.
Die letzte Assoziation, Piloten in Kurzarmhemden.
Geht gar nicht. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. In unserem klimatischen Kreis, ja, also ich rede jetzt nicht von Afrika und ich rede nicht von irgendwo, weiß nicht, bestimmte Las Vegas, wo du im Sommer 50 Grad hast, in unserem Kulturkreis gibt es keinen Grund für erwachsene Männer, kurzarmliche Hemden anzuziehen. Das geht nicht. Du kannst die Dinger hochkrempeln, das ist alles gut, aber Kurzarmhemden für Männer, die älter als 12 sind, no.
In diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich tatsächlich, das eine Ding, was ich vorhin schon gesagt habe, glaubt nur Ratschlägen, die euch gefallen. Das ist in meinen Augen ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und das zweite ist, traut euch. Also ich glaube, anders machen, das ist für mich so ein bisschen die Basis dieses Trauen. Da brauche ich ein bisschen Mut dazu. Ich gehe auch ein Risiko ein. Da könntest du es packen in einen anderen Ratschlag. Bin ich auch mal gefragt worden, I don't give a shit. Ich bin mal in so einer Speaker-Ausbildung gefragt worden, eben diese Ratschläge. Das eine ist immer, trau nur den Ratschlägen, die dir gefallen. Auch wenn jetzt jemand, der das gerade hört, das nicht gefällt, was ich gerade erzähle, dann ist es halt das nicht, oder? Also das gilt für das, was ich sage, ganz genauso. Und das zweite ist don't give a shit. Damit meine ich, wir sind so häufig, sagen dir die Leute, so muss man das machen. Als Speaker musst du das so oder so machen. Als Speaker gehört sich das so oder so. Das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Gerade bei Facebook ist ja unglaublich, wie viele Menschen dich darin unterrichten, was du darfst und was du nicht darfst. Don't give a shit. Es ist vollkommen egal. Es ist dein Leben und dieses Leben gehört niemand anderem. Es ist nur deins und deswegen vollkommen wurscht, was andere Menschen sich für dein Leben überlegen. Finde für dich heraus, was du eigentlich tun möchtest und dann mach's verdammt nochmal. Wir leben in einer Zeit, das ist ja das Geile an unserer Zeit. Ich habe überhaupt keine Angst vor Digitalisierung, weil wir leben in einer Zeit, in der es war eigentlich noch niemals so leicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es war noch, früher gab es Bildung als eine Zugangsbarriere. Heute kannst du dir das ganze Wissen der Menschheit im Internet holen, für umme. Früher gab es, du kannst natürlich auch Kurse machen und alles, das kannst du ja aber alles besorgen. Früher musstest du bestimmte Ausbildungen haben, um was machen zu können, brauchst du heute nicht mehr. Früher brauchtest du Geld. Heute brauchst du irgendein klappriges Notebook mit dem. Wir hatten das, es war noch nie so einfach, eine Nische zu finden und das zu machen, worauf du eigentlich Bock hast. Ja, wir müssen es nur machen und das einfach machen, einfach probieren.
Ein passendes Schlusswort für diesen Podcast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ich danke dir für deine.
Und kennst du eine Person, die Pilot, Führungskraft oder Speaker werden möchte? Dann leite ihr doch diese Folge einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.